Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, wo erreiche ich dich?
Wieder in der Kemenate am alten Ort.
Sehr gut. Und es war ein bewegtes Wochenende, Richard. Eines, über das man lange sprechen wird. Das hatten wir irgendwie kommen sehen. Es hat auch nicht der Osten gewählt. Es haben Thüringen und Sachsen gewählt. Und ich habe dieser Tage Anne Hänig, schöne Grüße an der Stelle, Kollegin von der Zeit, die ich sehr schätze, weil sie immer so nüchtern distanziert die Dinge beleuchtet und betrachtet, selber in Freiberg, glaube ich, geboren und aufgewachsen. Die schrieb dieser Tage auch in den Redaktionen US-amerikanischer, japanischer und australischer Medien, wird man nun das Ö in der Tastatur suchen, ja. Das Ö um den Namen Höcke richtig zu schreiben.
Genau. Und nicht um den Namen Söder richtig zu schreiben.
Auch das ist nicht, kann aber noch kommen, so wie er sich gerade aufstellt.
Deswegen lohnt sich das Ö vielleicht.
Ja. Genau, ich kaufe ein Ö. Hat beim Glücksrad früher nie einer gemacht. Aber jetzt kaufen wir alle ein Ö. Der Richard, im Ernst jetzt, gibt viel zu besprechen, ist auch schon viel besprochen worden. Ein Festival der Floskeln und Plattitüden auch wieder. Zum Teil ein paar sehr interessante Analysen gehört. Was geht dir durch den Kopf, Richard? Was ist das, was dich nach diesem Wochenende am meisten bewegt?
Also erstmal muss man ja einfach sagen, man kann nicht so tun, als sei das Ergebnis überraschend, weil es hat sich doch sehr genau mit den Meinungsumfragen vorher gedeckt. Mhm. Und diese Meinungsumfragen haben sich auch nie wesentlich verändert.
Ne? Was interessant
also
ist,
über viele Monate entlang sehr konstant und am Ende ist genau das Ergebnis rausgekommen, womit alle gerechnet haben. Mhm. Insofern war das jetzt für mich jetzt nicht so ein riesiges Aha-Erlebnis oder so.
Darf ich, Richard, einmal ganz kurz nur dazwischen? Ich sage deswegen gerade, was interessant ist, Meinungsumfragen, wenn du dich erinnerst, es gab Jahre, es gab Zeit und ich kenne das auch aus Amerika, da hat man sozusagen nur hinter vorgehaltener Hand im Grunde gesagt, pass auf, ich werde beim nächsten Mal Trump wählen oder ich werde AfD wählen, ich werde andere noch deutlich extremere Parteien wählen. Deswegen waren die Meinungsumfragen im Vorfeld häufig relativ unzuverlässig.
Das stimmt.
Mittlerweile hat man offenbar kein Problem mehr damit, auch in einer Umfrage, wenn ich jemand anruft, sehr offen zu sagen, ja klar, ich wähle AfD.
Ja, jedenfalls nicht in Thüringen und in Sachsen.
Genau. Ne,
in Thüringen, wo die AfD stärkste Partei ist und in Sachsen zweitstärkste Partei. Also da ist das Selbstbewusstsein auf jeden Fall da. Mhm. Also ich war vor einigen Wochen in Österreich wandern. Und dort kam mir jemand entgegen, der mich dann ansprach und der mich kannte und mir da in kürzester Zeit sein Weltbild erzählte. Und er kam aus dem Osten und erzählte dann relativ stolz und klar, dass er AfD wählt. Mhm. Und ob ich mal Lust hätte zuzuhören, warum? Mhm. Ich hatte jetzt gar nicht so richtig große Lust, in dem Moment dazu zu hören. Wir waren also schon einige Stunden gewandert und ich war mit einem Freund zusammen unterwegs. Ich habe zumindest wenig zugehört. Mhm. Und die wichtigste Pointe, was er mir rüberbringen wollte, war zu sagen, ich bin kein Protestwähler. Mhm. Ja, ihr Wessis guckt immer auf den Osten und sagt, die wählen alle aus Protest der AfD. Nein, ihr wähle aus tiefer Überzeugung AfD. Mhm. Und das, was er mir erzählte, sinngemäß zusammengefasst, war schon etwas, was ich eigentlich auch selber schon ein paar Mal gesagt habe und auch so ähnlich gedacht habe. Und zwar, wenn man dieses Grundmotiv, man gibt ja viele Motive, man muss ja auch sagen, ne, im Osten leben ganz viele verschiedene Leute und keiner ist genau wie der andere. Man muss also, wenn man diese im Augenblick so beliebte Osthermeneutik betreibt, ja, also auszudeuten, ja, was der Ossi so denkt, natürlich sagen, dass der Ossi nicht genau das Gleiche denkt wie der andere Ossi, genau wie der Wessi nicht dasselbe denkt wie der andere Wessi.
Entschuldigung, muss ich erklären, mal kurz Osthermeneutik.
Ja, also Hermeneutik ist ja die Interpretationslehre, in der man ganz viele einzelne Phänomene untersucht, um daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen und diese allgemeinen Schlüsse dann wieder an den Einzelfänomenen überprüft. Mhm. Ja, geht auf Gadamer zurück. 50er, 60er Jahre. Ursprünglich eine Methode aus der Theologie übrigens, von Schleiermacher, hat eine ganz lange Geschichte. Also Osthermeneutik, Ausdeuten der Phänomene, um allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das ist das, was ja ganz viele machen. Und jeder hat so seine eigene These, warum der Osten anders tickt als der Westen und warum dort viele Menschen AfD wählen. Und ich denke so, wenn man das so zusammenführt und sich überlegt, was ist so aus meiner Sicht so die stärkste Motivation, der stärkste Strang, ja, das größte Allgemeine in dem Glanz, in dem Ganzen. Also mathematisch ausgedrückt das KGV. Mhm. Ja, das kleinste gemeinschaftliche Vielfache.
Also entschuldige, ich dachte jetzt an das Großgewinnverhältnis.
Ja. So. KGV. KGV, ja. Naja, jedenfalls also überlegen, was hat das alles vielleicht gemein? Und gemein würde ich die Geschichte mal so erzählen. Als 89 die Mauer fiel, hat sich sicherlich der größere Teil, nicht alle Menschen im Osten, sehr darüber gefreut und hatte gehofft, in ein Deutschland zu kommen, das schon ähnlich ist wie die DDR war, aber vor allen Dingen mit deutlich gefüllteren Warenregalen, sehr viel mehr Freiheit und weniger Stasi. Wobei ich sogar glaube, dass die Warenregale, selbst wenn man das oft zynisch empfindet, aber dass sozusagen, wenn man mit den Menschen sprach, immer das, was ihnen als erstes einfiel. Also man wollte den wirtschaftlichen Erfolg des Westens haben. Und natürlich gab es die ganzen Schattenseiten der DDR-Diktatur. Die waren für manche stark spürbar, für andere gar nicht oder bedeuteten ihnen nicht viel. Mhm. Aber auf jeden Fall fand man die freiheitlichere Bundesrepublik und vor allem wirtschaftlich erfolgreiche Bundesrepublik großartig. Was man nicht mitbekommen hatte, verständlicherweise, abgesehen davon, dass es ja sogar Regionen in der DDR gegeben hatte, die kein Westfernsehen empfangen konnten, dass sich inzwischen die Bundesrepublik sehr stark verändert hatte gegenüber 1949. Die Bundesrepublik war nur noch zu einem sehr kleinen Teil Deutschland. Die Bundesrepublik ist ein Land, das eine atemberaubende Transformation hingelegt hat vom Dritten Reich bis zur Zeit von 1989. Und zwar ist das Land enorm verwestlicht worden. Deutschland war ja früher kein westliches Land, verstand sich als Mitteldeutschland und nicht als Teil des Westens, also nicht zugehörig zu England, Frankreich und schon gar nicht zu den USA. Und die Bundesrepublik hat sich in sehr, sehr kurzer Zeit an den Westen assimiliert. Hollywood-Filme, Jeans, Coca-Cola, vieles von dem, was man im Osten auch gerne haben wollte und so vielleicht so ein bisschen nachgemacht hat oder nur in kleinen Dosen hatte, aber was in der Bundesrepublik enorme kulturelle Veränderungen ausgelöst hat. Man denke an die Musik, die sich radikal verändert hat nach angloamerikanischem Vorbild und. Der zweite große Einfluss war, man konnte in Urlaub fahren nach Frankreich, noch mehr dann nach Italien. Ja, man schätzte an der Lebensart sehr vieles. Man hatte lange Probleme, wenn die Leute aus dem Süden zu uns kamen. Italiener erst abgelehnt, mit allen erdenklichen Schimpfwörtern überzogen. Aber irgendwann, 89, gab es diese Schimpfwörter nicht mehr. Sie waren ein Teil unserer Kultur geworden. Wir waren in Europa angekommen und wir waren im Westen angekommen. Und all diese Prozesse haben sich in dieser Form in der DDR nur in kleinen Dosen abgespielt. Das heißt, in der DDR war das alte Deutschland erhalten geblieben. Und jetzt muss man sehr vorsichtig sein. Was ist das alte Deutschland, wenn ich dann höre hier mit Hitler und Führerfiguren? Das alte Deutschland fängt ja viel eher an. Das alte Deutschland fängt in Preußen an. Und die DDR war größtenteils ja eben erhebliche Gebiete davon, nicht der Süden, aber die anderen Gebiete, eben Preußen. Und Preußen, Drittes Reich, DDR. In all dem gab es bestimmte Kontinuitäten. Zum Beispiel den Respekt vor Autoritäten, die Angst vor der Polizei, der Obrigkeitsstaat, Law and Order, geringe Kriminalität. Ja, das Gefühl, das Leben wird schon sehr weitgehend für einen geregelt. Ganz wenige Ausländer und die in der DDR da waren, die aus Kuba kamen oder aus Angola oder aus Vietnam, die waren mehr oder weniger kaserniert. Die fielen im Stadtbild eigentlich überhaupt nicht auf. An Universitäten konnte man sie vielleicht sehen, die da studierten. Und die anderen hat man in den Werken gesehen und abends hat man mit ihnen nichts gemacht. Das heißt, sie waren überhaupt gar kein Teil der DDR-Kultur. Und dadurch konnte das alte Deutschland überleben. Und wenn man das experimentell mal nachzeichnen will, und ich mache das sehr gerne und sehr oft, von Berlin mit dem Fahrrad nach Osten fahren, zum Beispiel nach Strausberg zu fahren und dann durch Rehfelde zu fahren oder nach Bukow, dann hat man plötzlich das Gefühl, man macht eine Zeitreise. Man ist wieder irgendwo in einem alten Deutschland, also eine Mischung aus Preußen, DDR, Drittes Reich. dass man immer noch das Gefühl hat, hier ist irgend so eine deutsche Kontinuität übrig geblieben. In dem, was die Leute essen, in der Ausflugsgastronomie, in dem, wie die Leute reden, in dem, wie es da aussieht. Ja, auch sehr oft noch wilhelminisch. Ja, und das alles hat so eine deutsche Kontinuität. Wenn ich mich westdeutsch frage, an was war deutsch in meiner Kindheit, dann fallen mir noch die 60er Jahre ein. Ja, die in den 70er Jahren noch ein bisschen Eckkneipen. Das war deutsch, ne? Dass die Männer dann nach dem Kirchgang, ja, oder die nicht dorthin gingen, anschließend einen klaren tranken in der Eckkneipe. Und irgendwann kamen auch die Spielautomaten dazu. Bestimmte Gerichte, die da auf der Karte standen, die es heute nur noch sehr, sehr vereinzelt und sehr selten gibt und die auch nicht mehr schmecken wahrscheinlich, wie sie früher geschmeckt haben. Das alte Deutschland ist irgendwo rausgewachsen. Und ich glaube, dass es in der DDR erhalten geblieben ist. Und dass die Leute auch stolz darauf sind, dass sie, also diese Identität für sie wichtig ist, dass sie Deutsche sind. Viel wichtiger, als es im Westen war. Und früher war man ja auch Deutscher zweiter Klasse. Wenn man in Urlaub gefahren ist nach Ungarn, dann wurde als erstes gefragt, oder in Bulgarien, Ostdeutschland oder Westdeutschland. Ja, und wenn es hieß Ostdeutschland, dann fiel die Kinnlade runter. Und man wurde nicht bevorzugt behandelt, weil man keine D-Mark bei sich trug. Jetzt war man endlich vollwertiger Deutscher. Ja, war in einem großen Deutschland in alten Formen wieder da und wurde jetzt in dem Land A als Deutscher nicht richtig ernst genommen. Man war eher Ossi, als dass man Deutscher war. Man musste also jetzt sich von den Leuten im Westen erzählen lassen, was deutsch ist. Und man hatte diesen ganzen Transformationsprozess bis dahin gar nicht mitgemacht und wollte auch nicht ganz so viel davon wissen. Zumindest die Älteren nicht. Die, was davon wissen wollten, haben den Osten weitgehend verlassen. Und die nicht so viel davon wissen wollten, sind überwiegend geblieben. Mhm. Und da darf man sich nicht wundern, dass auch so lange nach der Wiedervereinigung viele Menschen im Osten die Welt anders sehen als im Westen.
Zwei Dinge, Richard. Ich hatte letzte Woche ein sehr interessantes Gespräch, unter anderem mit Dirk Oschmann, der Literaturprofessor aus Leipzig, glaube ich, den ich sehr schätze, der dieses Buch geschrieben hat, Der Osten, eine Erfindung des Westens sozusagen oder eine westdeutsche Erfindung. Und der in der Sendung sagte, liebe Grüße übrigens an der Stelle, der Osten war es, der bestraft worden ist für Nazi-Deutschland nach 45. Der Westen hatte das sozusagen nach ein paar Jahren abgearbeitet, aber der Osten ist bestraft worden.
Der hatte es erstmal abgearbeitet, ist gut, also wirtschaftlich abgearbeitet. Ne? Wir sind also vom großen Verlierer zum großen Gewinner geworden im Westen. Genau. Inhaltlich hat man erst gar nichts abgearbeitet, da hat man erst viel später mit angefangen. Übrigens auch noch wichtig, hat nur als kurze Ergänzung, der Westen hatte 68. Ja, und in der DDR ist 68 kaum oder in homöopathischer Dosis zugelassen worden. Das heißt also eine kulturelle Verjüngung und Erneuerung der Gesellschaft, die in der DDR nicht stattfinden durfte. Das nur als wichtige Ergänzung.
Genau. Und wir haben uns in der Sendung und auch nach der Sendung nochmal drüber unterhalten. Weißt du, was mich mittlerweile am meisten stört? Und das hat auch was zu tun mit vielen Reisen nach nicht nur Ostdeutschland, sondern auch Osteuropa, die ich so in der Zwischenzeit gemacht habe. Und das hat diese Begegnungen, die man dort hatte, die ich dort hatte, und zwar egal wo, ob in Polen oder auch in der Slowakei oder in Moldau oder auch in der Ukraine beispielsweise, Rumänien, Bulgarien. Ich kenne das alles so ein bisschen. Aber ich hatte das Glück, ein paar interessante Gesprächspartner immer wieder zu treffen. Und mir geht's da so wie dir. Ich fahre da wahnsinnig gerne hin, weil ich es immer wie so eine Zeitreise erlebe. Und natürlich könnte man sagen, auch wenn du, was weiß ich, du fährst in ein Land wie Transnistrien beispielsweise, ja, das sich als eigenes Land begreift, aber in Wahrheit eigentlich so ein Plastikland ist, so ein Disneyland für Kommunismus, wenn man so will. Das ist wie so eine eingefrorene Sowjetunion, wenn du da bist.
Jurassic Park des Kommunismus.
Ja, dieser kleine Streifen, ne, auch einer dieser vielen berühmten eingefrorenen Konflikte. Dieser kleine Streifen, der sozusagen Moldau von der Ukraine trennt und wo nie klar ist, welches Spiel da die Russen eigentlich wirklich spielen. Nur auch wenn du da bist, es ist wahnsinnig faszinierend, weil geschichtlich unheimlich lehrreich, weil du plötzlich vieles über Architektur verstehst, weil du merkst, dass die Architektur, die Produkte, die Art zu leben, die kulturelle Prägung, all diese Dinge machen ja was mit Menschen. Und dann erlebst du, wenn du offen bist, einen ganz anderen Blick aufs Leben. Und was ich mit Dirk Oschmann ausgetauscht habe, war so die Frage, das wird immer so als harter Gegensatz aufgebaut, ja, Ost gegen West. Und dann sagt man, ja, und die sind anders. Und das wird dann als Problem beschrieben.
Genau. Und der Osten ist das Problem.
Genau, der Osten ist selbstverständlich das Problem.
Der Westen ist Normalität.
Richtig.
Ne?
Richtig.
Und die Abweichung von der Norm. Das sind diese komischen, unverbesserlichen Ossis, die einfach nichts dazulernen wollen.
Richtig. Genau. So. Und mein Gedanke dazu ist schon seit sehr langer Zeit, warum beschreiben wir das so? Warum beschreiben wir das eigentlich nicht als bereichernd? Seit wann ist Vielfalt, seit wann ist sozusagen unterschiedlich zu sein, eigentlich ein Problem?
Weil wir gewonnen haben. Wir sind die Sieger im Kalten Krieg. Wir haben die Ossis quasi besiegt. Ja, wir haben die nationale Volksarmee besiegt, ohne einen einzigen Schuss abgeben zu müssen. Ja, das war Feind und Rivale. Mhm. Und wir sind die Gewinner. Ja, und es gibt eine alte sokratische Weisheit, die sagt, Siegen macht dumm. Mhm. Ja, wenn man gewonnen hat, sieht man nicht ein, dass man über irgendwas weiter nachdenken muss. Man hat ja schließlich gewonnen. Nachdenken sollen die Verlierer. Ja. Und man hat überhaupt nichts davon reflektiert. Man hat sich auch nicht dafür interessiert, was die Menschen im Osten gedacht haben. Ich habe das noch lebhaft vor Augen. Gespräche im Zug, ja, von Westmanagern oder ehemaligen Assistenten, die dann über Nacht Professuren kriegten an DDR-Hochschulen, weil da ja viele Stellen frei wurden. Wer zu nah mit dem System verstrickt war, verlor seinen Posten. Und diejenigen Professoren im Westen, da gehörte auch mein eigener Doktorvater zu, die da zuständig waren, die Überprüfungen zu machen, die sahen dann zu, dass sie ihre eigenen Assistenten ja dort irgendwo einpflanzten. Und ich sah junge Manager sich darüber aufregten, dass sie keine Telefonanschlüsse da in ihren Büros haben. Und es gab lustigste Tiraden ja über die Dämlichkeit und die Rückständigkeit der Ossis. Mhm. Das war Kolonialverhalten. Ganz eindeutig.
Kolonialverhalten würdest du das nennen?
Das war Kolonialverhalten. Natürlich, man hat gesagt, ihr habt jetzt 40 Jahre alles falsch gemacht. Das hat man auch Leuten gesagt, die erst 18 waren. Ne? Mhm. Immer dieser Satz, 40 Jahre. Ne? 40 mhm. Jahre sozialistische Misswirtschaft. Als wenn junge Leute dafür verantwortlich gewesen wären. Und jetzt kommen wir mal und zeigen euch, wie der Hase läuft. Das war eine ganz ausgeprägte Mentalität. Das hat man so oft mitbekommen.
Würde dir an einem Punkt widersprechen, Richard. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das genauso angekommen ist. Und es gibt ja auch, wenn du mit Dirk Oschmann sprichst, das ist sehr interessant. Ich meine, Dirk Oschmann hat ja, was hat er gemacht in diesem Buch und warum war das so ein großer Erfolg? Versteht man auf den ersten Blick gar nicht, weil Dirk Oschmann, und das sagt er auch selber, hat lauter Dinge zusammengetragen, die eigentlich alle sattsam bekannt sind. Also beispielsweise so ganz sehr harte, klare wirtschaftliche Fakten. Ja? So nur 2% ungefähr der Erbschaftssteuer in Deutschland werden in Ostdeutschland bezahlt. Mit anderen Worten, da wird kaum was vererbt. Mhm. Wenn du in Leipzig bist, auch in Dresden bist, Innenstadt, wunderschöne Städte, da hast du aber sozusagen, er beschreibt das, zitiere, da wohnen dann 13% Ossis in ihrer eigenen Wohnung, weil der Rest gehört nämlich Wessis. Mhm. Das heißt, die Eigentumsverhältnisse sind da schon ein bisschen
anders. Deswegen ist kolonialisiert so ganz falsch, auch selbst wenn man es in Anführungszeichen jetzt gedacht hat, nicht. Mhm.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich will nur sagen, ich glaube, dass da sozusagen nicht die böse Absicht dahinter war, das so zu machen, sondern eine gewisse Gedankenlosigkeit.
Nennen wir es eine freundliche Übernahme statt einer feindlichen Übernahme.
Ja, genau. So, und das andere ist, worüber wir eben geredet haben, und das merkt man bei Dirk Oschmann immer. Dirk Oschmann ist ein wütender Mann. Das habe ich jetzt in der Sendung wieder gedacht und ich mag das, wie du weißt, wenn Leute leidenschaftlich um ihre Position kämpfen. Ja? Völlig egal, ob man die teilt oder nicht, aber ich mag Leute, die für das einstehen, was sie sagen. Aber bei Dirk Oschmann kommt diese Wut dazu und er hat das neulich und da kriegte ich endlich sozusagen ein bisschen die Antwort auf die Frage, woher das kommt. Er sagte, das ist auch ein strategischer Zorn. Man muss mal sauer sein, man muss zuspitzen, man muss denen wirklich mal klipp und klar sagen, was Phase ist, weil ohne diesen Zorn hätte dieser Inhalt, der, wie gesagt, lauter bekannte Dinge, ja, auch die Demografie zum Beispiel, die ein riesiges Thema ist, ohne das hätte dieses Buch niemals diese Wirkung entfaltet. Man könnte auch sagen, so sehr er sich wehrt, dass sozusagen pauschal über den Ossi gesprochen wird, so sehr spricht er manchmal ein bisschen pauschal über den Wessi. Ja, klar. Das ist der Vorwurf, den man ihm machen muss.
Ja, das geht aber natürlich das bei der ganzen so. Diskussion. Ich habe das von Anfang an dazu gesagt. Ja, alles, was man über den Ossi oder den Wessi oder die Ossis oder die Wessis sagt, sind immer unzulässige Verallgemeinerungen. Aber wie soll man sich denn ausdrücken, wenn man bestimmte Tendenzen, Strömungen, Motive und so weiter auflisten möchte? Ja, das ist eine Verlegenheit, dass man da so eine Verkürzung macht.
Genau. Wir haben in der Sendung auch über die Demografie gesprochen. Das ist ja schon interessant. Ne? Ohne Ost-Berlin leben in Ostdeutschland noch 12,5 Millionen Menschen. Die westdeutsche Bevölkerung ist heute um 60% höher als vor dem Zweiten Weltkrieg. In Ostdeutschland 15% weniger. Die sind auf dem Stand von 1905. Ostdeutschland hat mittlerweile weniger Bewohner als NRW sowieso, das ist klar. Alle Länder, ne? Alle ostdeutschen Länder, sogenannten ostdeutschen Länder zusammen, aber auch weniger als Bayern. Bayern hat 13,5, 14 Millionen. Ostdeutschland ist jetzt bei 12,5. Also da ist demografisch auch richtig was passiert. Und auch das ist etwas, was man versteht, wenn man durch Osteuropa reist. Die Demografie ist ein harter Faktor. Und wenn der zuschlägt.
Ein positiver Beitrag des Ostens zur globalen Überbevölkerung.
Ja, aber für Gesellschaften ist das nicht gut. Und du weißt es auch. Wir haben darüber geredet, in Bulgarien und auch in anderen Ländern, ja. Moldau zum Beispiel, da hast du mittlerweile flächendeckend, ja, da fehlen Menschen. Du hörst es in den Städten, es ist leise und du siehst, du freust dich, wenn du mal einen jungen Menschen triffst, nicht überall natürlich, aber insbesondere auf dem Land. Was ist passiert? Die sind weg, verstreut über ganz Europa. Viele Ostdeutsche, junge Ostdeutsche sind ja auch damals weggegangen. Gerade Thüringen hat besonders Bevölkerung verloren. Und wenn du dir Osteuropa insgesamt anschaust, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, diese Melancholie, die da auch drüber hängt, weil da überall diese zerrissenen Familien sind. Und du irgendwann die Situation hast, dass die Enkel, die überall in Europa arbeiten, die dann Englisch sprechen, die kommen nach Hause und verstehen ihre eigenen Großeltern nicht mehr. Das macht etwas mit einer Gesellschaft. Mhm. Das ist jetzt kein binnendeutsches Problem, ja, weil wir alle glücklicherweise Deutsch sprechen. Aber ich will nur sagen, da passiert etwas. Aber jetzt ins Hier und Jetzt. Die Frage nach den politischen Konsequenzen, Richard. Es ist erstaunlich, was da gerade passiert. Es ist erstaunlich, was sich da strategisch plötzlich für ein gigantisches Dilemma offenbart. Die Sache mit den Brandmauern zum Beispiel und viele, viele andere Dinge. Die Frage, ob man koalieren kann mit dem BSW. Ich erlebe gerade kaum ein Interview, in der nicht irgendjemand aus der CDU darauf hinweist, wie unvorstellbar kommunistisch eigentlich Sarah Wagenknecht ist.
Ja, das ist interessant. Ich finde das schön. Also im Augenblick wird überall allerdings nicht nur von Politikern, auch von Journalisten, immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ja eigentlich irgendwie offensichtlich eine verkappte Kommunistin sein muss, weil sie ja lange in der kommunistischen Plattform ihrer Partei war. Mhm. Da heißt es immer, kann man mit einer Ex-Kommunistin koalieren. Also mit wie viel Ex-Kommunisten wir hier in Deutschland schon rumkoaliert haben, das ist sehr beeindruckend. Ja? Wilfried Kretschmann, ja, ehemaliger Maoist, also Ex-Kommunist. Jürgen Trittin, Ex-Kommunist. Ja, ebenfalls in K-Gruppen, glaube beim KW Nord aktiv. Ulla Schmidt, die ehemalige Gesundheitsministerin der SPD, war, soweit ich mich erinnere, beim KBW, Kommunistischen Bund Westdeutschlands. Rolf Füchs, von der so lange die Böll-Stiftung bei den Grünen gemacht hat, Ex-Maoist. Also man kann schon.
Man kann schon.
Die Vorsilbe Ex ist ja vielleicht auch nicht zufällig vor Wilfried Kretschmann zum Beispiel. Ja, also wenn jemand des Maoismus heute enorm unverdächtig ist, dann ist es Wilfried Kretschmann. Und zu sagen, nein, der ist aber eigentlich und immer noch, dann hat er sich aber in der Zeit als Landesvater so dermaßen gut getarnt, ja, dass er das also wirklich nur noch mit sich selbst ausmacht. Nein, mit anderen Worten, es gibt ein Recht von Menschen dazuzulernen. Und wenn das auch schon mehr als 10 Jahre her ist, dann kann man auch dem einen oder anderen Menschen glauben, dass er sich weiterentwickelt hat.
Also wir reden deswegen darüber, Richard, weil es um die Frage des Umgangs mit Sarah Wagenknecht geht um den Umgang mit ihrer Partei und um diese sehr vertrackte Situation, die du plötzlich insbesondere in Thüringen hast. Und da gibt es ja diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse, ja, so die CDU, die sich, was würdest du sagen, in eine strategische Sackgasse selber hineinbewegt hat, indem sie sagt, pass auf, mit der AfD auf gar keinen Fall und mit der Linkspartei ebenso auf gar keinen Fall. Deswegen kommt ja immer dieser Hinweis, was ist eigentlich das Problem, wenn man doch offensichtlich mit einer Sarah Wagenknecht sich jetzt vorstellen kann, Stichwort kommunistische Plattform, wir sprachen gerade darüber, möglicherweise zu koalieren oder sich dulden zu lassen, was auch immer, und gleichzeitig an dem Bodo Ramelow, einem sehr beliebten und durchaus auch erfolgreichen Ministerpräsidenten, westdeutscher Gewerkschafter, der bei Karstadt gearbeitet hat, ja, und der keine SED-Vergangenheit
hat. Und nichts verstaatlicht hat in Thüringen, ja, wo er nun wirklich hinreichend Zeit für gehabt hätte. Auch jemand, der also den praktischen, direkten Nachweis erbracht hat, ja, dass er kein Kommunist ist, sondern ein hemdsärmeliger und pragmatischer Politiker, vor dem man sich nicht scheuen muss, ihm die Hand zu geben. Ja, und das könnte die CDU im Grunde genommen auch tun. Die haben nur Angst, dass sie ein paar Wähler haben, die das nicht verstehen. Vor allen Dingen im Westen.
Also ich muss sagen, wenn man sich mit Menschen aus Ostdeutschland unterhält, wenn man hört, welches Unrecht teilweise den Leuten widerfahren ist, was die SED wirklich war, und wenn man sich sozusagen klar macht, dass die Linkspartei aus dieser SED hervorgegangen ist, ne, dann finde ich, sollte man das jetzt nicht einfach abtun und sagen, das sind so ein paar Typen, die irgendwie immer noch das alte Kommunistenticket da reiten und irgendwie nicht verstehen, was Zeitgeist ist und wer eigentlich Bodo Ramelow ist. Also ich finde schon, es gibt einen sehr ernsthaften Hintergrund, das so zu sehen. Ne?
Gibt es irgendjemand in der Führungsriege der Linkspartei heute, ja, also nach all den Jahrzehnten nach dem Mauerfall, der eine Stasi- oder SED-Vergangenheit hat, die ihn aus guten Gründen zu einer mehr als umstrittenen Figur machen? Ich wüsste nicht. Also auch hier gilt, dazulernen, sich häuten und was weiß. Also ich erlebe die Linke heute als eine weitgehend konturlose Partei. Aber ich erlebe zum Beispiel Ramelow nicht als kulturlosen Ministerpräsidenten. Das muss man auch unterscheiden.
Pass auf, es gibt jetzt eine völlig verrückte Diskussion und eine eigentlich verrückte Situation in Thüringen. Und da reden wir jetzt über Bodo Ramelow. Bodo Ramelow hat sein Direktmandat geholt. Ja? Das ist wichtig in dem Zusammenhang. Höcke hat sein Direktmandat nicht gewonnen, hat verloren gegen einen anderen Geschichtslehrer, ist auch Geschichtslehrer, nämlich Herrn Tischner von der CDU. Ist ein sehr konservativer Typ, klarer Konservativer. Einer aber, der sozusagen von dort kommt, anders als Höcke. Er ist sozusagen das Original und Höcke ist der Westimport. Ja. Und der einzige Spitzenkandidat, der sein Direktmandat gewonnen hat, ist Ramelow. Mhm. So, und das ist jetzt eine interessante Geschichte. BSW, CDU und SPD, man hat sich ja nochmal korrigieren müssen, haben keine Mehrheit im Erfurter Landtag. Mhm. Da fehlt jetzt eine einzige Stimme. Mhm. Und jetzt, pass auf, der verrückte Move, Bodo Ramelow könnte möglicherweise diese Stimme sein, die das möglich macht. Mhm. Also nicht die Linkspartei,
sondern Herr Ramelow
etwas
persönlich.
Er rettet die Demokratie, um jetzt mal so groß zu machen, sondern Bodo Ramelow ganz persönlich rettet die Demokratie mit seinem Direktmandat.
Ja.
Ich meine, Bodo Ramelow ist am Sonntag abgewählt worden. Ja. Und der stellt sich hin und sagt, mit Blick auf die Wahlbeteiligung, das war ein Fest für die Demokratie.
Ja, weil sich so viele beteiligt haben. Ja.
Das mochte ich.
Ja.
Das mochte ich. Und es könnte sein, dass er jetzt ein weiteres Mal sozusagen Geschichte schreibt, war ja historisch ja der erste Ministerpräsident der Linkspartei. Und jetzt könnte er ein weiteres Mal Geschichte schreiben, indem er mit seiner Stimme ganz persönlich diese Koalition möglich macht. Das ist eine interessante Konstellation.
Ohne jeden Zweifel. Ich meine, ich hatte in der Sendung bei dir ja gesagt, ne, ich sehe überhaupt gar keine richtige Perspektive, wie Thüringen in Zukunft regiert werden kann. Mhm. Ja, dass dann am Ende ein Ergebnis rauskommt, in dem es einen Ministerpräsidenten von der CDU gibt und dass der mächtigste Mann aber jemand ist, der noch nicht mal Mitglied der Koalition ist, sondern von dessen Duldung alle Gesetze abhängen, ist auch eine sehr spezifische Konstellation.
Mhm. So, und was ist mit dem anderen mächtigen Mann in der thüringischen Landespolitik? Was ist mit Björn Höcke? Mhm. Ich frage mich schon seit Tagen, wie wir das eigentlich jetzt handhaben wollen, wie wir das eigentlich machen wollen. Also auch das unter dem Eindruck einer der Sendungen letzte Woche, da war Marc-Felix Herrau bei uns zu Gast, Chefredakteur der NZZ Deutschland, der im Februar, glaube ich, war es schon, einen vielbeachteten Kommentar geschrieben hat, in dem er sagt, lasst die jetzt endlich regieren, weil nur so könnt ihr sie stellen. Und er argumentiert und sagt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, hat nicht funktioniert. Wir haben sie hart versucht auszugrenzen. Das hat alles nicht funktioniert. Und ich habe heute Morgen in Vorbereitung auch auf das Gespräch mit dir nochmal mit Martin Machowetz, sehr geschätzter Kollege von der Zeit, gesprochen. Schöne Grüße an der Stelle. Der sagte, denk mal drüber nach. Die AfD war mal eine ganz andere Partei. Und diese konsequente Strategie der Ausgrenzung hat unter anderem dazu geführt, dass sie sich immer weiter radikalisiert hat. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde dem zustimmen. Ich meine, das ist immer schwierig zu sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Also wenn man sie stärker integriert hätte, jetzt mal die Frage ernsthaft, also wenn man mit ihr irgendwo koaliert hätte, ob sie dann nicht stärker geworden wäre. Also der Umkehrschluss gilt vielleicht nicht. Aber richtig ist, dass diese Ausgrenzungsstrategie ganz faktisch mal gesehen keine Erfolgsgeschichte ist. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber nachdenken. Ob jetzt umgekehrt die Inklusion, das Koalieren ein Erfolg wäre, das ist dadurch natürlich auch nicht ausgemacht.
Ganz grundsätzlich, Richard, an dich die Frage. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wir haben auch mit Marc-Felix Serrao darüber gesprochen. Da gibt es ein Störgefühl. Ich habe Angst vor dem Moment, an dem irgendwann auch in Deutschland der Erste sagt, da gibt es eine gestohlene Wahl. Du hast es in Amerika gesehen, das fängst du nicht mehr ein. Und ich habe wirklich Angst vor diesem Moment, an dem sich dieses Narrativ wirklich
setzt. Es gibt ja bereits die Light-Version davon. Die Light-Version ist nicht zu sagen, die Wahl ist gestohlen, sondern die Light-Version ist zu sagen, wir leben nicht mehr in einer Demokratie, wenn die stärkste Partei, also Björn Höcke von der AfD, von Koalitionsgesprächen ausgeschlossen wird und aus Sicht der AfD ein Kartell von anderen Parteien den Wählerwillen mit Füßen tritt, indem sie die stärkste Partei ausgrenzen. Das ist das gegenwärtige Narrativ der AfD.
Genau, genau.
Also nach dem Motto, so kann das System doch wohl nicht gedacht sein. Ja, das normalerweise müsste Höcke ja jetzt mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Ja, wird niemanden finden. Und dann wird man sagen, hier, da sieht man, ne, das ist sozusagen undemokratischer Boykott eines demokratischen Systems. Das ist die Argumentation der AfD.
Genau. Muss auch mal sagen, das ist nicht undemokratisch, ne?
Natürlich nicht. Wir hatten Bundeskanzler, die keine Mehrheiten hatten, also in ihrer, also die sozusagen nicht stärkste Partei waren. Ja, also Helmut Schmidt war, soweit ich mich erinnere, bei den beiden Wahlen 76 und 80 nicht stärkste Partei, sondern 76 und 80 war die stärkste Partei die CDU.
Genau.
Aber in der Koalition mit der FDP hat es ganz knapp gereicht.
Mhm. Aber nochmal, ne? Das ist Demokratie. Und gleichzeitig merke ich bei vielen, ich habe dieser Tage Melanie Ammann gehört, die ich sehr schätze, Kollegin vom Spiegel, die auch darüber sprach. Die sagte, da gibt es dieses Störgefühl. Und irgendwie habe ich das auch, und das habe ich auch bei Marc-Felix Serrao gemerkt, dem Chefredakteur der NZZ, und das merke ich auch bei anderen, die sagen, auch Kollegen der Zeit zum Teil, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, da stehen Leute auf dem Wahlzettel. Die kann man wählen. Und dann holen die diese 33% und dann sagt man, ist aber jetzt trotzdem nicht das, was uns sozusagen in unser System irgendwie passt. Ja, das ist das Narrativ. Und Bodo Ramelow, den ich gerade, wie ich finde, zu Recht gelobt habe, muss man an dem Punkt mal deutlich kritisieren, der hat neulich im Fernsehen davon gesprochen, dass man sozusagen jetzt eine Koalition derer finden muss, die mit demokratischen Stimmen gewählt worden sind. Mit anderen Worten, die 33% sind undemokratische Stimmen. Und da habe ich ein echtes Problem.
Das ist ja völlig daneben. Das Gleiche ist Friedrich Merz, der die Formulierung benutzt, die demokratischen Parteien,
ja,
und damit die AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht dezidiert ausschließt.
Richtig.
Also ich meine, die Frage ist, wann ist denn eine Partei demokratisch? Also du kannst natürlich über die AfD zu Recht sagen, die wird vom Verfassungsschutz beobachtet.
Ja, alles
es,
gut.
Es gibt jedenfalls, und sie steht unter Verdacht oder ist sogar dessen
gesichert.
Überführt, rechtsextremistisches Gedankengut in sich zu tragen und so weiter. Ist sie damit keine demokratische Partei mehr? Das ist eine interessante Wortklauberei. Ne, was macht eine Partei zu einer demokratischen Partei? Eine Partei, die zugelassen ist und von 33% der Leute gewählt wird, ist nicht demokratisch schwierig. Bei einem Wagenknecht-Fall absurd. Also was sollte der Grund sein, warum das anders als die Grünen, die FDP, die SPD und die CDU keine demokratische Partei ist? Also ich muss sagen, dass dieser Sprachgebrauch, Ramelow, dein Beispiel, Merz, mein Beispiel, das ist natürlich klar, warum man das macht. Ne? Man sagt, er hat mit spitzen Fingern anfassen und ganz fies und dürfte nichts mit zu tun haben und so. Aber ich meine, der Schuss geht doch nach hinten los. Und diese leichtsinnige parteitaktische Taktiererei, dieser leichtsinnige parteitaktische Umgang damit, dass man also versucht jetzt hier möglichst viele böse Punkte und so zu finden, um dann hier zu zocken und da und hier Intrige und da Gerücht streuen und so. Das ist kein guter Umgang, ja, mit dem Phänomen, was wir am Anfang des Podcasts so ausführlich beschrieben haben. Die spannende Frage wäre doch einfach, was sind die Angebote der Parteien, um die Menschen im Osten auch jenseits von der AfD dort abzuholen, wo viele stehen? Das finde ich die viel spannendere Frage.
Ja, ich habe keine perfekte Antwort, aber ich habe etwas, ein zweiter Gedanke, der mir dieser Tage so durch den Kopf ging. Dazu gehört ehrlich gesagt auch mal ein bisschen mehr Aufrichtigkeit. Also wenn man jetzt auch von Seiten der Union und da hört man den einen oder anderen ja mit sehr harten, steilen Thesen auch über diese Regierung so hört, dann denke ich manchmal, wie kann man so geschichtsvergessen sein? Die AfD hat das letzte Mal 2019 auch schon ein Ergebnis geholt, das ganz nah an dem dran war, was da jetzt passiert
ist. Und damals regierte noch keine Ampel.
So, ja. Da hieß die Kanzlerin Angela Merkel. Also zu tun, als hätte jetzt ausschließlich diese miese Ampelpolitik sozusagen dazu geführt, dass wir jetzt in der Situation sind, darauf musst du mal kommen, muss man sich auch trauen, ehrlich gesagt. Und wenn dann Markus Söder sagt, die Ampel ist eine rauchende Ruine im Osten.
Ja gut, das stimmt, faktisch ist das ja. So, da ist nicht mehr viel übrig. Aber diese Schadenfreude ist ein bisschen fehl am Platz, weil wenn jetzt nicht die Ampel regiert hätte die letzten 3 Jahre, sondern stattdessen hätte eine Koalition, die man nicht mehr groß nennen kann, aus SPD und CDU regiert. Hätten wir da eine gänzlich andere Politik gehabt? Das glaube ich überhaupt nicht. Die Parteien unterscheiden sich doch gar nicht wesentlich. Also vielleicht in ihren Wahlkämpfen, aber doch nicht in der Praxis. Sind sich alle wahnsinnig ähnlich. Und dann dieses ganze Hickhack und dieses Spielchen. Ich habe mich, als ich bei dir in der Sendung war, wirklich über Kevin Kühnert an einem Punkt geärgert, als er jetzt unbedingt wollte, dass die zuständige Ministerin von den Grünen in Nordrhein-Westfalen zurücktreten sollte. Sagt ja schon, ja, die wird ja wahrscheinlich zurücktreten. Irgend sowas Ähnliches. Ne? Also der wird dafür bezahlen oder wie auch immer.
Wegen Solingen, ne?
Ja, wegen Solingen. Weil die dort mit der CDU koalieren. Den eigenen Koalitionspartner. Ja, also versuchen da noch so einen kleinen taktischen Kniff gegen Wüst draus zu machen. Das war so unangemessen in der Situation. Ich meine, es geht um diese furchtbare Tragödie, die sich in Solingen ereignet hat. Ja, es geht um ein völliges Neu- und Überdenken von Asylpolitik. Aber es geht doch nicht um parteitaktische Spielchen. Das haben die Leute so satt.
Ja, genau. Mein Punkt ist, Richard, ich habe gerade gesagt, die waren damals auch schon stark, ja, bei der letzten Landtagswahl. Jetzt haben sie nochmal knapp 10% zugelegt. Und meine Frage ist, und ich merke, dass die Gedanken vieler, mit denen ich in diesen Tagen so spreche, gehen genau in diese Richtung. Nach dem Motto, jetzt haben wir es gerade nochmal vielleicht, und wenn Bodo Ramelow heldenhaft sozusagen seine Stimme, ja, sein Direktmandat in die Waagschale wirft, dann ist die Demokratie in Thüringen gerettet. Aber was passiert beim nächsten Mal? Was, wenn die dann wieder 10% zulegen? Oder 15?
Oder auch nicht. Das sind alles Sachen, die natürlich wahnsinnig schwer einzuschätzen sind. Also ich vermute, dass es eine starke Veränderung in der Asylpolitik der anderen Parteien geben wird. Also der Ampelparteien und der CDU. In dem Versuch, auf diese Art und Weise nach dänischem Vorbild die AfD klein zu halten. Ich denke, dass das ist, und das ist erstmal das, was wir jetzt beobachten müssen. Und dann müssen wir schauen, was für ein Resultat das zeitigt. A, ob es wirklich eine bessere Asylpolitik bringt. Und B, ob es dazu beiträgt, der AfD den Zahn zu ziehen. Ich glaube, das ist erstmal das, was jetzt kurzfristig ansteht.
Eine letzte Frage habe ich noch, eine persönliche Frage. Hast du dich mal mit Götz Kubitschek beschäftigt?
Nee.
Der Ideologe sozusagen hinter der AfD. Weil ohne den rechtsradikalen Verleger Götz Kubitschek ist die heutige AfD, die Radikalisierung der AfD, nicht denkbar. Ehemaliger Bundeswehroffizier, der sich in der rechten Szene seit den 1980er Jahren engagiert, wurde bekannt durch die Organisation von Demos gegen die Wehrmachtsausstellung damals. Du erinnerst dich vielleicht?
Ja, daran erinnere ich mich. Hat sehr Jan Philipp Riemsma. Ja.
Genau, hat viel für die junge Freiheit geschrieben, hat die Zeitschrift Sezession gegründet und so weiter. Ist dann 10 Jahre nach dem Fall der Mauer, auch sozusagen ein Westimport, nach Schnellroda in Sachsen-Anhalt gezogen. lebt dort mit seiner Familie auf einem Rittergut, ja, und lebt so ein bisschen das, ich will es gar nicht sagen Kitschbild, aber so das Klischeebild eines Landbauern, der im Beziegen melkt und Holz hackt. Und war sozusagen ein im Grunde ein Zeichen, ja, dass man dort das findet, was man in der Bundesrepublik damals schon verloren glaubte, Städte und Dörfer ohne Ausländer und mit sehr viel Raum und Platz zum Atmen. Ich frage mich manchmal, wer ist dieser Mann, der sozusagen die Ideologie stiftet hinter jemandem wie Björn Höcke? Mhm. Ich meine, Höcke, ehemaliger Geschichtslehrer, der ja einem richtig großen Publikum bekannt geworden ist, als er zum ersten Mal 2014 mit der AfD in Thüringen über die 5%-Hürde kam.
Ich kann mich erinnern, dass er mit der Deutschlandfahne bei, wo war das?
Bei Günther Jauch
saß. Günther Jauch saß, genau.
Ganz genau.
Danach wusste man, wer das ist.
Richtig, genau. Diese Situation, auch eine Schlüsselszene. Ich weiß noch, ich saß damals vorm Fernseher, Höcke hüllte plötzlich diese Deutschlandfahne raus und sagte sozusagen, wer ein echter Patriot ist, ja, der hat kein Problem mit der Deutschlandfahne. Ich habe damals vorm Fernseher gesessen, das hat mich unfassbar wütend gemacht. Weil ich dachte, du maßt dir an, mir zu sagen, was jetzt Deutschland ist,
ja,
und kaperst sozusagen auch das, auch mein Deutschland, ja, und auch dein Deutschland, unser aller Land, kaperst du, indem du sagst, irgendwie, das so muss dieses Land sein. Das hat mich damals wahnsinnig gemacht. Genau. Und dann gibt es so zwei Punkte, die interessant sind, wenn man zum Beispiel mit jemandem wie Jörg Meuthen auch darüber spricht. Ja, Lucke ist gescheitert bei dem Versuch, Höcke sozusagen in den Griff zu kriegen. Frauke Petri ist damit gescheitert und Jörg Meuthen ist es auch. Und es gibt so ein paar ganz markante Punkte. Zwei haben wir gerade besprochen. Der dritte ist, am 12. Dezember 2015 wird bei YouTube ein Video hochgeladen. Von einem Auftritt, glaube ich, genau auf diesem Rittergut von Götz Kubitschek. Und da spricht Höcke vom lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp. Doziert über verschiedene Menschentypen, über die Reproduktionsstrategien dieser verschiedenen Menschentypen und lauter solche Dinge. Mhm. Später kamen noch andere Scheußlichkeiten dazu, Volkskörper und dieser ganze
biologistische Sprachgebrauch. Sprachgebrauch über, ja, Menschen.
Mhm. Genau, den man wirklich schwer trägt, weil es kein Verdienst ist, ja. Italiener zu sein ist kein Verdienst, Deutscher zu sein. Man ist einfach irgendwo geboren und dann kommt es davon, dass du ein guter Mensch bist, ja. Und das macht, klar, sich nicht an der Frage der Biologie fest.
Klar. Widerspricht dem Gedanken, dem Kantschen Gedanken, ja, des universalistischen Humanismus, ja, dass jeder Mensch grundsätzlich erst einmal, ja, gleich und mit den gleichen Rechten ausgestattet und was weiß ich was ist, und dass er nicht primär definiert ist durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, also weder zu einem Geschlecht noch zu einer Ethnie, einer Hautfarbe, das alles ist sekundär. Und hier bei der biologistischen Sichtweise wird das Sekundäre zum Primären gemacht. Genau. Ja, und das ist rassistische Ideologie.
Und deshalb, wenn man sozusagen Demokratie theoretisch, ja, wie es dann immer so schön heißt, darüber nachdenkt, beteiligen wir die jetzt irgendwie, wie gehen wir jetzt damit um, muss man an dem Punkt natürlich ganz konkret die Frage stellen, okay, welches Ressort gibst du dann an den Björn Höcke? Gibst du dem Kultus? Machst du den zum...
Nein, aber ich glaube, das ist völlig klar, dass man mit Björn Höcke nicht koalieren kann. Ja, darüber müssen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren. Und ich denke, wenn in der CDU darüber nachgedacht wird, künftig möglicherweise mit der AfD zu koalieren, vor allen Dingen kommunal. Mhm. Vielleicht irgendwann auf Landesebene, dann sicherlich nicht in Thüringen.
Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, Richard, noch ganz kurz und abschließend. Zwei Jahre später, Januar 2017, hält er diese berüchtigte Rede im Ballhaus in Dresden, im Ballhaus Watzke, wo er das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet. Er fordert eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur. Und damals war das, glaube ich, fast das Ende von Höcke. Der Vorstand um Petri, weiß ich noch, damals hatten wir auch Gespräche dazu, die haben versucht, ihn aus der Partei zu kriegen, scheitern aber. Und das Ergebnis war, Frauke Petri hat dann 2017 diese Partei verlassen. Und all diese Dinge haben Höcke nie wirklich geschadet, sondern ganz im Gegenteil, haben ihn irgendwie noch stärker gemacht. Und am Ende war ja auch dann Jörg Meuthen Geschichte. Und Höcke wurde zu dem Mann, der eigentlich inhaltlich, personell diese Partei bestimmt. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so lange einfach durchgegangen ist?
Also das Erstaunliche scheint ja auch zu sein, aus welchem harten Holz man geschnitzt ist, ne? Dass man auch all die Skandale und alles, was dazugehört, eben entsprechend überlebt und eine so treue Anhängerschaft hat, die, egal was man da erzählt, ja, und wenn man zum Teil Verfassungsfeindliches oder Rassistisches erzählt, trotzdem zu einem steht. Das geht natürlich weit über das Erklärungsmuster, was ich am Anfang, ja, dass in der DDR und damit im Osten das alte Deutschland länger erhalten geblieben ist, weit hinaus. Also da würde ich sagen, da bin ich, da bleibe ich der belehrende Wessi an dem Punkt, dass ich gesagt habe, also bestimmte Dinge, Nazi-Ideologie zu reflektieren und auch sozusagen die Denkfehler da drin und die Fallstricke eines solchen Denkens und hin zu all den Grausamkeiten und Fürchterlichkeiten, die sie bewirken können. Also das aufzuarbeiten, das ist etwas, was es, ich weiß, die DDR hat auf eine ganz andere Art und Weise das Dritte Reich aufgearbeitet als die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik hat es spät gemacht, aber dann im internationalen Vergleich schon ziemlich gründlich. Ja, ich will nicht sagen vorbildlich, weil natürlich immer noch vieles hätte besser laufen können, nee, aber doch schon, sehr gründlich, gerade dann im Gefolge von 68 in den 70er Jahren und so. Das hat auch vergleichsweise hatten in der DDR nicht stattgefunden, weil in der DDR war die Schematisierung eine andere. Ja, das heißt, natürlich war man antifaschistisch, war man ja schon immer gewesen, aber man hatte zum Teil ähnliche Methoden übernommen. Ja, man hatte sich, ich meine, die Leute, natürlich war es ein anderes Land, das hat keinen Holocaust gemacht, hat keine anderen Länder überfallen, das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied. Und trotzdem sahen die Stasi-Leute mit ihren langen Ledermänteln in den 50er Jahren genauso aus wie die Gestapo-Leute. Und die Nationale Volksarmee, die marschierte im selben Stechschritt wie vorher die Wehrmacht. Das heißt, man war also quasi in der Phänomenologie, ja, dem Dritten Reich deutlich ähnlicher geblieben, als die Bundesrepublik das war. Und deswegen gab es zwar eine bestimmte Art der Aufarbeitung, aber eben eine andere Art von Aufarbeitung, die des Totalitären daran, die hat es eben nicht gegeben. Und ich finde, das sind die Hausaufgaben, die jeder machen muss. Da bin ich jetzt hier der arrogante Wessi, der sagt, diese Hausaufgaben muss man machen.
Was auch gar nicht arrogant ist, ja. Da würden die ja auch, das ist ja die gute Nachricht, Richard. Wir reden immer über die 30%, aber in dem Zusammenhang würden die wahrscheinlich 70%, die nicht gewählt haben, dieses ganze völkische Denken, was du da alles mitgeliefert kriegst, die würden dir wahrscheinlich alle zustimmen. Richard, spannend. In den nächsten Wochen, ich glaube, wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir genau darüber reden. Danke dir sehr und hab eine gute Woche.
Ja, ich danke dir auch, Markus.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.